neue Folge des Landespodcasts der Berliner FDP. Leitmotiv. Wir sitzen hier in unserem kleinen, selbstgebastelten Aufnahmestudio, den unser Generalsekretär Peter Langer für uns eingerichtet hat. Und Frank Schmiechen, Journalist und Autor, Parteifreund, Mitglied im Ortsverband Gendarmenmarkt, und ich dürfen heute Dr. Andreas Schaumeier begrüßen, unseren Parteifreund, sehr geschätzten politischen Freund, darf ich sagen, und Kandidat, Direktkandidat des Bezirkes Mitte für diese Bundestagswahl. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Herzlich danke für die Einladung, bin gerne hier.
Toll, dass du da bist.
Nochmal danke.
Frank, willst du starten?
Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das scheint den Leuten auf den Nägeln zu brennen. Also heute auf Twitter kam mir eine INSA-Umfrage entgegen und es wurde gefragt, welche Themen interessieren die Menschen da draußen am meisten? Und zu meiner Verblüffung an Platz 1 stand Wirtschaft. So ein bisschen kontraintuitiv, finde ich. Also ich habe manchmal so den Eindruck, für Wirtschaft interessiert sich überhaupt gar keiner. Vielleicht liegt es so ein bisschen jetzt auch an diesen deprimierenden Nachrichten, dass Leute entlassen werden, dass Betriebe zumachen. Warum steht Wirtschaft plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit?
Ja, danke Frank für die Frage. Ich denke, dass Wirtschaftspolitik, und das habe ich auch die letzten Jahre ja auch beruflich gemacht, ein hartes Brot ist, weil in guten Zeiten interessiert es niemanden so richtig und die schlechten Zeiten waren relativ lange gar nicht da und vor allem der Hauptindikator, der Wirtschaftspolitik ganz oft angetrieben hat, nämlich die Arbeitslosenquote, die war immer sehr, sehr gering und von Arbeitsplatzangst war jahrelang nichts zu spüren. Und deswegen war es auch für die FDP immer schwierig, das Thema Wirtschaftspolitik, Strukturreform, Veränderung, Innovation richtig nach vorne zu bringen, weil eben auf diesem Bereich sozusagen auch keine Angst da war. Und jetzt kommt das wieder. Aber es ist gleichzeitig trotzdem paradox, weil wir auf der einen Seite Fachkräftemangel haben und gleichzeitig verlieren wir Arbeitskräfte im Bereich der Industrie. Und das heißt, die Situation ist wiederum doch eine ganz andere, als sie vielleicht 2005 war oder als sie 1993 war. Also das heißt, wir brauchen schon für diese jetzt dreijährige Rezession, in der wir sind, eine gute Antwort in der Wirtschaftspolitik.
Was mich daran so wundert, ist überhaupt, also die Entwicklung, wenn es ums Thema Wirtschaft geht. Also erstmal, dass ein grüner Wirtschaftsminister wird, finde ich schwierig. Was in den letzten Jahren passiert ist, finde ich auch schwierig. Die ganze grüne Haltung gegenüber der Wirtschaft finde ich bedenkenswert. Also ich habe manchmal so den Eindruck, das sind alles Leute, die könnten sich es im Grunde auch leisten, wenn die Wirtschaft nicht so doll funktioniert. Aber das ist nur so ein Bauchgefühl. Oder vielleicht auch nicht, müsste man mal erforschen. Trotzdem reden jetzt ausgerechnet die über, sie reden darüber, dass das alles neu erfunden werden muss, dass es disruptiert werden muss, dass wir uns neu ausrichten müssen. Also ehrlich gesagt, aus der Richtung macht es mir eher Angst, aber der Kern ist doch eigentlich richtig, oder?
Ui, also das ist, ich würde jetzt mal so anfangen, die Grünen, auch wenn sie nicht so lange wie die SPD in den letzten 26 Jahren in der Regierung war. Also die SPD war in den letzten 26 Jahren 22 Jahre in der Regierung. Es ist doch aber so, und ich glaube, das können auch sehr, sehr viele Menschen nachvollziehen, dass der grüne Mainstream und auch die grünen Themen uns jetzt die letzten 20 Jahre getrieben hatten. Und diese Themen haben auch sehr, sehr viele Entscheidungen beeinflusst. Ich sage jetzt einfach mal Ausstieg aus der Kernenergie aufgrund eines Erdbebens und Tsunamis in Japan 2011. Und nur Deutschland hat diese Entscheidung so getroffen, während andere Länder die Kernenergie weiterhin betreiben.
Inklusive Japan selbst.
Inklusive Japan selbst und Japan jetzt auch aufgrund der Klimavorgaben auch wieder stärker in die Kernenergie einsteigen wird. Ja. Das heißt, wir haben etwas erlebt über fast zwei Jahrzehnte, dass uns eine Partei, aber auch eine Bewegung in jeglicher politischen Konstellation getrieben hat und auch getrieben hat in Entscheidungen, die viele der Koalitionspartner in den letzten, ich sage 26 Jahren, so auch nicht wollten. Und jetzt stehen wir aber tatsächlich, das kann man schon so sagen, vor einem wirtschaftspolitischen Scherbenhaufen, der auch aus unterschiedlichen Gründen jetzt da ist. Aber man sieht jetzt schon, politische Entscheidungen haben auch langfristig, können auch langfristig negative Effekte haben. Und das ist jetzt der Kumulationspunkt auch mit dem grünen Wirtschaftsminister Habeck, der, das reicht einfach nicht, auch wenn es profan klingt, einfach Geschichten zu erzählen und aus dem Bauch heraus Wirtschaftspolitik zu machen. Gesunder Menschenverstand ist manchmal halt doch nicht nur ausreichend, sondern Fachwissen, und es ist auch notwendig, um gute Wirtschaftspolitik zu machen.
Lasst uns mal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Also die Gegenwart ist so, wir stecken in einer Rezession. Wir haben sehr dogmatische Wirtschaftspolitik in der vergangenen Zeit erlebt. Und es gibt wirklich ganz konkrete, akute Probleme, die die Leute haben, die gelöst werden müssen. Unternehmer, Arbeitnehmer, junge Menschen, ältere Menschen, das ist generationenübergreifend. Und ich hatte die Tage mit einem Unternehmer gesprochen, der auch ein Parteifreund ist, der sagt, ich würde mich freuen, wenn Steuern gesenkt werden. Überhaupt keine Frage. Das ist aber gar nicht mein größtes Problem, sondern mein größtes Problem ist die Bürokratieflut, die es hier gibt in dieser Stadt und in dieser Republik. Und auch, dass ich Lösungen für meine alltäglichen Probleme finden muss. Die Azubis, die ich in meinem Unternehmen ausbilden will, damit sie eine gute Ausbildung haben, damit sie in diesen Berufen dann eben arbeiten können. Da musste er zum Beispiel eine Wohnung kaufen in Berlin, damit diese jungen Menschen hier untergebracht werden können, damit sie ein Dach über dem Kopf haben, weil die Wohnungssuche sonst nicht funktioniert hätte. Was ist die liberale Antwort auf diese grundlegenden alltäglichen Probleme, die es hier gibt?
Ja, also ich denke, dass das Wort Bürokratieabbau im Wahlkampf nicht das Feuer der Freiheit entzünden wird, obwohl es...
Das muss auch beantragen, den Bürokratieabbau.
Genau.
Und zwar ausgedruckt und muss faxen, sonst wird die Bürokratie...
Ja. Und deswegen stellen wir das jetzt als Liberale anders dar. Und zwar für Liberale, und ich glaube, so verstehen es auch die Menschen da draußen viel, viel besser, ist, es geht um individuelle Freiheit. Und das ist das Thema, dass die Krux beim Bürokratieaufbau ist. Der Bürokratieaufbau entsteht in einer tiefen Verachtung von individueller Freiheit und individuellem Risikobewusstsein. Und er entsteht immer nur aus gut gemeinten Gründen. Und jede einzelne Verordnung, jede einzelne Maßnahme für sich kann vielleicht sinnvoll sein. Aber summiert entsteht daraus einfach ein kafkaesker Situationen, wo man sich dann fühlt wie im Prozess oder in diesem Buch Das Schloss. Und aber jetzt da nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen. Also wie es heißt, wir müssen wegkommen von diesem Vollkasko, von dieser Vollkasko-Mentalität hin wieder auch zu ganz individueller Verantwortung. Und das ist dann so ganz konkret, wenn jemand in einem Ferienhaus einen Kaminofen einbauen möchte, dann darf das nicht dazu führen, dass man zu zig Behörden gehen muss, sondern das kann auch eine Feuerversicherung irgendwie klären, ob was in Ordnung ist oder ob nichts etwas in Ordnung ist. Der Schornsteinfeger kann es auch klären, aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die zum Beispiel bei solchen trivialen Dingen wie so ein Kamineinbau, wie die da vorliegen, sind einfach so groß, und daher kommt, glaube ich, auch der Frust von vielen von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass sie damit nicht mehr klarkommen.
Also ich denke ja, wenn man wirkliches Chaos will, dann muss man sich einfach nur an alle Vorschriften halten. Ganz akribisch. Das führt direkt ins größte denkbare Chaos. Und ich liebe diese Bürokratiegeschichten. Heute in der FAZ war ein Unternehmer, der macht so Material für Coaches. Also Stifte, Boxen, Zeug und so weiter. Und der musste jetzt durch eine neue Vorschrift jeden einzelnen Stift bekleben mit einem Zettel, wo dann draufsteht, wo der Stift eigentlich wirklich herkommt. Irgendwo aus Japan oder so. Das heißt, er musste 2 Leute im Monat einsetzen, die diese Kisten aufreißen und einen Zettel drauflegen. Gibt 1000 andere Beispiele. Ich fand's brillant. War super aufgeschrieben.
Frank, lass mich da nochmal ganz kurz einsteigen, weil ich oute mich jetzt auch in gewisser Weise als jemanden, der eigentlich in Deutschland die Bürokratie und auch unsere Regelung immer als etwas relativ realitätsbezogenes wahrgenommen hat. Ich war nämlich auch sehr viel im Ausland unterwegs, unter anderem auch in Japan, auch in Russland und vielen anderen Ländern. Und ich fand es immer in Deutschland eigentlich sehr positiv, dass Regelungen einigermaßen auch die Realität geregelt haben. Während in anderen Ländern zum Beispiel auch Regelungen so ausgelegt werden, wie sie vielleicht politisch gerade, was der politischen Führung gerade passt. Das gibt es in Deutschland nicht. Das ist etwas Positives. Nur wenn wir damit übertreiben, kommen wir genau in diese Richtung, dass wir uns gegen Regeln wenden, sie nicht anwenden. Und das darf auch gar nicht im Interesse eines Staates sein, sondern der Staat sollte das regeln, was er auch nachhalten kann und sollte das nicht regeln, was er nicht nachhalten kann.
Ja.
Und da sind wir weit darüber hinaus und das muss jetzt endlich auch ein Ende damit haben.
Gibt es eine Chance auf ein Reset überhaupt? Kann man sowas zurückdrehen? Oder setzen da hunderte von Leuten, ich meine, die leben davon, diese Papiere abzuheften und so weiter, die haben natürlich ein hohes Interesse daran, dass die auch weiterkommen.
Das wäre tatsächlich auch meine Frage und da wäre ich gespannt auf die Antwort von dir, Andreas. Also es ist durchaus Konsens, dass ganz, ganz viele Leute sagen, wir haben einen unglaublichen Reformbedarf in diesem Land. Ist es aber vielleicht auch so, dass wir einen Revolutionsbedarf haben für diese Demokratie, damit die Dinge besser funktionieren und der Staat sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und den Menschen so viel eigenverantwortliches Handeln wie möglich einfach zurückgibt, ermöglicht, was der Kern von Freiheit, von politischer und ökonomischer Freiheit ist. Also Reformbedarf oder Revolutionsbedarf?
Okay, also ich gebe es gibt da immer verschiedene Antworten, Saba, auf solche schwierigen Fragen. Aus dem Bauch heraus kann man immer sehr schnell eine Revolution ausrufen, wenn man den Kopf einschaltet.
Ja.
Denn, und sich sozusagen auch unsere Geschichte und der Art und Weise, wie wir zum Beispiel inkrementell sehr stark an Innovationen arbeiten, da haben wir auch sehr viel mit den Japanern gemeinsam, finde ich jetzt die Deutschen eher, der Deutsche würde wahrscheinlich auch, so wie Frank das vorhin gesagt hatte, auch mit einem Zettel, den er dann sich unterschreiben lässt, dass er mit einer Teilnahmebestätigung an der Demonstration so sozusagen die Revolution anzetteln.
Mhm.
Aber Spaß beiseite, ich denke, dass der Regelungsbedarf in unseren Gesellschaften ist groß. Das darf man definitiv nicht kleinreden, aber es gibt ja Technologien im 21. Jahrhundert, die Disruption ermöglichen können. Und also Digitalisierung und speziell in Bezug auch auf künstliche Intelligenz bietet sehr, sehr große Chancen. Und je größer diese Chancen sind, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass selbst eine Verwaltung die Transaktionskosten für Veränderungen in Kauf nimmt. Weil das ist natürlich das Problem, dass wir, und ich kann ja mal eine persönliche Anekdote erzählen. Ich war in Myanmar eine Zeit lang an der deutschen Botschaft und habe dort einen Berater von KPMG getroffen. Und wir haben uns über die digitale Aufstellung von Myanmar unterhalten. Das war also, als es noch demokratisch war. Dann hat er zu mir gesagt, der kam aus Indien, der Berater. Er hat zu mir gesagt, ihr könnt euch ja das erlauben, so ineffizient zu sein, weil bei euch funktioniert es ja. Aber überlegt ihr mal, wenn Indien eure Prozesse annehmen würde, wir würden uns ins Neandertal zurück transportieren, weil wir einfach so viele Menschen sind und wir diese Art von Verwaltung, die ihr sozusagen führt, gar nicht führen könnten. Aber das hat mir nochmal gezeigt, dass diese Disruption, dass die auch bei uns irgendwann kommen wird, weil wir sehen es ja jetzt aktuell, immer mehr Menschen für relativ triviale Verwaltungsschritte einzustellen, kann im 21. Jahrhundert nicht der richtige Weg sein, sondern wir müssen diese Investitionen dann halt auch tätigen und den Mut aufbringen, solche Schritte einfach dann auch irgendwie einzuführen, um auch die Akzeptanz des Staates und der Demokratie wiederherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger einen Eindruck haben, dass es ein effizienter Staat ist.
Was dagegen spricht, ist so ein bisschen die Skepsis, die ich da draußen spüre. Ne? Also sobald man sich unterhält über die, ja, über die digitale Sphäre, spüre ich eine starke Abwehrhaltung oder eine sehr, sehr kritische Haltung. Es hat oft damit zu tun, dass die Leute lieber so weitermachen wollen, wie sie machen. Es ist immer schwer, sozusagen den Kurs zu wechseln. Man versteht, glaube ich, zu wenig. Und die wenigsten Leute erkennen, was eigentlich für sie rausspringt. Und ich glaube, dass, wenn wir nicht auch als Partei zeigen können, dass das funktioniert, dass es für alle leichter wird, dass es für alle leichter wird, sich auch zu beteiligen und das zu tun, was sie wirklich wollen, dann, glaube ich, wird es zu keiner Änderung kommen. Das ist so mein Gefühl.
Und was aber total schade ist, weil wenn wir zum Beispiel in der Gesundheitspolitik uns umschauen und einfach mal auf so ein paar Kennzahlen schauen, dann sehen wir, dass zum Beispiel die Lebenserwartung in Deutschland im OECD-Vergleich sehr schlecht ist. Ja? Also wir sind im hinteren Mittelfeld und haben aber die zweithöchsten Gesundheitsausgaben der Welt pro Kopf. Nur die USA gibt noch mehr für Gesundheitsleistungen aus als wir und schaffen sozusagen mit dieser Investition nicht in die Spitzengruppe der Lebenserwartung. Also das wäre sozusagen einfach kein guter Business Case. Ja? Also man investiert unfassbar viel Geld und man sollte sich dann auch mal wirklich so als Gesellschaft die Frage stellen, wo ist denn da jetzt der Haken? Ja? Und der Haken ist einfach auch, und das sieht doch jetzt jeder, wenn er zum Arzt geht oder wenn man zu einem anderen Arzt geht, nimmt man jedes Mal wieder das Gespräch neu auf.
Ja.
Niemand führt das Gespräch ja an dem Punkt weiter, wo ich mit einem anderen Augenarzt oder Orthopäden oder sowas gesprochen habe. Aber in Ländern wie Litauen oder Estland nimmt der Arzt das Gespräch genau an dem Punkt aus, wo der andere das beendet hat, und zwar auch datenschutzkonform. Und da müssen wir jetzt einfach hin, und das ist eine Notwendigkeit, und das ist auch, ganz ehrlich gesagt, auch für den zukünftigen Gesundheitsminister eine ethische Frage, das auch richtig zu beantworten, und zwar anhand tatsächlich von so Kennzahlen.
Absolut. Und die Digitalisierung betrifft ja fast alle Lebensbereiche wirklich und kann, wenn sie effizient ausgeführt wird, auch alle Lebensbereiche bereichern. Andreas, du bist ja promovierter Verwaltungswissenschaftler. Das ist, denke ich, sehr interessant für unsere Zuhörer, das zu wissen. Du hast in Japan promoviert. Du hast, dein erster Job führte dich nach Russland. Also du bist wirklich auch weit in die Welt hinausgeschwärmt und dann aber auch immer wieder zurückgekommen. Du hast dich immer wieder auch für dein eigenes Land entschieden. Und die Quintessenz ist ja eigentlich, die Idee der Digitalisierung soll ja nicht sein, dass ein Papierschritt in drei digitale Schritte verwandelt wird. Es soll ja nicht mehr werden, sondern es soll effizienter werden. Woran liegt das, dass es in unserer Gesellschaft da eine gewisse Abwehrhaltung gibt und dass wir als FDP, als Freie Demokraten, eine Digitalpartei sind, aber unser Image da draußen wird gar nicht als Digitalpartei wahrgenommen?
Gute Frage, Saba,
wie versprochen, dass das ein leichter Kontrast wird.
Wir unterhalten uns.
Das versprochen.
Also es gibt ja immer, und das ist natürlich auch in Deutschland so, das konservative Element, wenn man sich das einfach auch mal durchanalysiert, wer der Bundeskanzler seit 1945 war. Also das konservative Element in unserer Gesellschaft, aber auch in vielen anderen Gesellschaften, ist immer sehr stark. Das heißt, es ist eigentlich auch nichts Unnatürliches, dass Menschen vor Veränderungen in gewisser Weise Angst haben und es auch ablehnen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, was uns als Liberale auch unterscheidet. Und ich finde, das ist ein sehr positives Unterscheidungsmerkmal, dass wir die Zukunft immer sehr als etwas Positives betrachten und nicht die Gegenwart und die Vergangenheit als etwas Erstrebenswertes und das Ende der Geschichte betrachten, sondern für uns ist die Zukunft etwas Positives. Und ehrlich gesagt treibt mich das auch persönlich sehr stark an, dass ich möchte, dass ich, aber auch zukünftige Generationen, diese Chancen auch haben, wie wir sie jetzt auch jetzt aktuell in der Gegenwart haben, auch in der Vergangenheit hatten. Und Und das ist, und ein Schlüssel dazu ist ein, ist die Digitalisierung definitiv. Und dazu gehört halt auch eine gewisse Art von grundsätzlicher Annahme von Disruption und Veränderung. Und das muss man einfach auch aus Eigeninteresse von jedem Einzelnen muss man das realisieren. Und leider sind die Liberalen in Deutschland schon immer eine Minderheit. Und ich persönlich habe genau aus dem Grund, was ich jetzt gerade gesagt habe, das nie verstanden. Weil ich finde, eine positive Zukunftserzählung, die wir Liberalen ja haben, auch aufgrund von unserer Technologieoffenheit, aufgrund von unserer Wettbewerbsoffenheit, ist etwas, was jeder Einzelne in ganz vielen Bereichen als totale Bereicherung sieht. Wenn er Sport macht und ein hartes Tennismatch gewinnt, dann ist er glücklich. Und in vielen anderen Bereichen ist es etwas, was einen glücklich macht, auch im beruflichen Leben, ist ein Weiterkommen auch immer etwas Positives, ja, und sich etwas selbst erschaffen. Und warum die Menschen das nicht auf unser liberales Programm projizieren können, das ist für mich eine sehr große Frage, die wir bestimmt noch in diesem Podcast jetzt klären.
Hast du sehr schön gesagt. Quasi das Leitmotiv dieses Leitmotiv-Podcasts wäre dann, wie wird die FDP zur Volkspartei?
Ja, genau. Das ist gar nicht mehr. Aber vielleicht noch einmal zurück zur Hardcore-Wirtschaft, David. Ja.
Sehr gerne.
Weil, wenn man ehrlich ist, gibt es ja auch so ein paar externe Faktoren, die unser Land dazu zwingen, sich ein bisschen neu zu erfinden. Und es ist nicht nur die schlechte Politik, die gemacht wurde. Man kann ja sagen, dass sich einiges da draußen geändert hat. Also und zum Beispiel unsere Kernindustrie Auto wird gerade übernommen von Leuten, die es in irgendeiner Form offenbar besser können, warum auch immer. Die Energiekosten steigen, das heißt, unsere energieintensive Industrie hat es sehr, sehr schwer, von der haben wir gelebt. Dann unsere Absatzmärkte, China, zum Teil auch Russland, denke ich, mit denen wird es aus verschiedensten Gründen immer schwieriger. Das heißt, es brechen gerade so ein paar Säulen weg. Und die Frage ist, wie sieht die Zukunft aus? Wo kann es hingehen? Was müssen wir tun? Also wir wollen ja nicht zurück in die Vergangenheit. Da haben wir uns ja gerade drauf geeinigt. Aber wie sieht die Zukunft aus?
Ja. Danke, Frank. Also leider müssen wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas Schlimmes zumuten. Nämlich, wir müssen auf das Thema TTIP und Freihandelsabkommen mit den USA kommen.
Yes.
Und wenn man Chancen verpasst, dann bekommt man irgendwann mal auch die Rechnung dafür.
Ja.
Und die kriegen wir. Und es ist nämlich so, wir hatten eine einzigartige Situation, dass Deutschland mit seiner Automobilindustrie die einzigen war, die tatsächlich noch ein Exportmodell gefahren haben. Wir haben tatsächlich zum großen Teil auch in Deutschland produziert und exportiert. Das ging jetzt auch in den letzten Jahren immer noch so weiter, weil wir vor allem auf Premium gesetzt haben und das durch offene Märkte flankiert wurde. So, und du hast recht, dieses Modell der offenen Märkte wird tatsächlich sehr stark herausgefordert durch Irrationalitäten wie Trump, aber auch durch Machtpolitik von China, durch Dumpingmaßnahmen, durch und so weiter und so fort. Also wir stehen tatsächlich vor einer riesen Herausforderung und vor einer echten Wende, was das betrifft, die WTO. Und die WTO-Strukturen verlieren an Kraft. Und das bedeutet für Deutschland tatsächlich eine Riesenherausforderung. Aber um das jetzt positiv zu sehen, und wir wollen ja in die Zukunft gucken, also wenn ich bin der Meinung, dass der europäische Binnenmarkt eine der wichtigsten Errungenschaften ist der Nachkriegszeit. Und ich unterstelle jetzt etwas ganz Böses, wenn wir das jetzt 2025 neu aufbauen müssten, einen europäischen Binnenmarkt, die Grünen und die SPD wären dagegen.
Ja.
Und das bedeutet, wir müssen den Binnenmarkt vertiefen. Dazu gibt es auch mehr oder weniger einen politischen Konsens. Und gleichzeitig müssen wir uns neue Märkte erschließen. Und neue Märkte sind in Lateinamerika, können aber auch in Südostasien sein und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen jetzt endlich die Handbremse lösen. Und das Mercosur-Abkommen wurde ja jetzt vereinbart. Die Ratifizierung steht noch aus auf europäischer Ebene, aber wir brauchen noch weitere Abkommen, zum Beispiel in Südostasien. Wir können uns viel stärker um Indien kümmern. Also ich sehe eigentlich das Ende unseres Wirtschaftsmodells als Exportnation ist noch nicht zu Ende. Das ist noch nicht zu Ende. Dazu gibt es leider und zum Glück noch viel zu viele Menschen auf diesem Planeten, die noch nicht auf unserer wirtschaftlichen Ebene sind. Das heißt, zum Glück gibt es noch viele Milliarden Menschen, die Wohlstand wollen und die Wachstum wollen. Und davon kann Deutschland auch sehr stark profitieren.
Ja, gut, dass du das sagst. Also es ärgert mich so maßlos, wenn Leute in Deutschland von Degrowth reden. Dann denke ich immer, worüber reden die? Die können gerade bis zum Westflügel ihrer Altbauwohnung gucken, ja, aber viel weiter nicht. Da degrowthe ich auch sehr, ja. Mal eine Flasche Wein weniger am Abend, okay, können wir drüber reden. Warum guckt keiner auf die vielen Milliarden Menschen, die genau wie wir ein Recht daran haben, an fließend Wasser und so weiter, an ihre Kinder in Schulen zu schicken und so, die werden offenbar für vollkommen vergessen. Die kommen in dieser Erzählung nicht vor.
Genau.
Und ich glaube, dass da eben die Chancen liegen, tatsächlich, genau wie du sagst.
Ja, und ich sehe auch, Frank, dass eine Kernaufgabe der Liberalen ist es, genau diesen Wohlstand, Innovation und Wachstum allen zugänglich zu machen. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ich das jetzt unterstelle. Ich unterstelle auch linken Parteien und linken Bewegungen eine gewisse Art von Armutsromantik. Und das ist eine der verwerflichsten und arrogantesten Einstellungen. Und dagegen muss man auch viel aktiver vorgehen. Und ich verstehe auch teilweise nicht, dass das auch von Teilen der Medienlandschaft so transportiert wird. Das heißt nochmal, ich möchte es einfach nochmal betonen, Armutsromantik ist sehr verwerflich und auch ethisch nicht akzeptabel. Und deswegen ist jegliche Form von Degrowth ein völlig falscher Ansatz.
Es ist im schlimmsten Fall sogar auch demokratiegefährdend, weil es einfach Spannungen und soziale Konflikte in Gesellschaften verstärkt und potenziell ganz, ganz schlimm sogar auch zementiert. Genau um diese Mediendynamik zu durchbrechen, sozusagen unsere eigene Disruption, jetzt gibt es diesen kleinen Podcast, damit wir eine liberale Erzählung unter die Leute bringen, möglichst weit verbreiten. Und Andreas, wir leben in sehr ernsten Zeiten. Es sind sehr ernste Themen, die uns beschäftigen. Ich will vielleicht gerade deswegen zwei Anekdoten hier in unsere Aufnahme integrieren, die dich auch als Menschen ausmachen, mit all deiner Ernsthaftigkeit, verbunden mit deiner Lebensfreude. Du hast schon ganz viele Veranstaltungen für uns moderiert. Eine dieser Veranstaltungen aus einem fahrenden Auto. Weil es einfach nicht anders ging. Und du hast kreative Lösungen dafür gefunden und hast mir eine Textnachricht geschrieben. Ich moderiere übrigens aus einem fahrenden Auto. Das ist eine Premiere für mich. Das ist alles wunderbar gelaufen. Eine herrliche Anekdote, die wir seit Jahren schon in der Berliner FDP zitieren. Und du wirst gelegentlich auch auf unseren Jahreshauptversammlungen im Ortsverband Gendarmenmarkt zitiert, weil du immer wirklich so das Leitmotiv hast, Leute, vergesst den Spaßfaktor nicht. Die Dinge müssen Spaß machen. Vor diesen Hintergründen, du hast schon ein bisschen über deine Motivation und die Beweggründe gesprochen und dass du Zukunft als etwas Gestalterisches ansiehst. Was hat dich bewogen, als Kandidat im Bezirk Mitte, als Direktkandidat im Bezirk Mitte für die Bundestagswahl zu kandidieren?
Ganz konkret hat mich bewogen, nachdem ich 5 Tage die Debatten über das Ampel-Aus verfolgt habe, dass ich entschieden habe, dass ich es nicht zulasse, dass wir so durch den Kakao gezogen werden als Liberale. Also eine sehr reaktive Motivation, in Mitte für den Bundestag zu kandidieren. Der zweite Grund ist das, was wir vorhin besprochen hatten, das ganze Thema individuelle Freiheit. Treibt mich um. Ich möchte wirklich auch persönlich nicht in jeglicher Weise irgendwelche Vorgaben in meinem Leben haben, sondern ich möchte mein Leben selbst gestalten und ich möchte auch keine Anträge stellen. Ist mir einfach zu aufwendig. Ich möchte vom Staat auch kein Geld geschenkt bekommen haben, sondern ich möchte arbeiten, ob jetzt selbstständig oder als Angestellter oder als Beamter. Aber darüber hinaus möchte ich mein Leben so gestalten, wie ich das möchte und möchte dafür keine Anträge stellen. In Berlin zum Beispiel muss man Anträge stellen, wenn man seine Wohnung renovieren möchte und eine hängende Toilette einbauen möchte, wenn man in einem Milieuschutzgebiet lebt. Und solche Eingriffe in die Privatsphäre finde ich völlig inakzeptabel. Und das hat mich auch dazu unter anderem bewogen, in Mitte zu kandidieren für die Freien Demokraten, die genau gegen solche Dinge sind. Und wir hoffentlich da auch eine Mehrheit dafür finden, weil das kann ernsthaft niemand richtig gut finden.
Absolut.
Was soll man sagen?
Es ist eigentlich das perfekte Schlusswort.
Ich denke so.
Nicht wahr?
Ja.
Genau. Deswegen wollen wir uns, Frank und ich, ganz herzlich bei dir bedanken, Andreas, dass du heute zu Gast warst und diesen Podcast bereichert hast, den Zuhörern einfach ganz, ganz viele positive, gestalterische Dinge über die Zukunft erzählt hast. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke euch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Danke.